Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Maike Herbstreut und
Marcel Wemelka.
Und Sie, Herr Wemelka, Sie sind Kulturwissenschaftler und haben einen sehr interessanten Text geschrieben, über den ich in den letzten Tagen oft nachgedacht habe. Und zwar geht es darum, um die französische elektronische Musik der 90er. Und das hat man jetzt bei den Paralympics, bei den Olympischen Spielen, bei den Abschlussfeiern wieder extrem gesehen, was für ein großes Erbe Frankreich in diesem Bereich hat und wie das auch weltweit die Musikszene beeinflusst hat. Also bei den Abschlussfeiern, da haben ja gespielt Air, Phoenix, Martin Solveig, Cassius, Jean-Michel Jarre, Kavinsky, dessen Song Nightcall einer der am meisten geschazamten Songs aller Zeiten geworden ist durch die Abschlussfeier der Olympischen Spiele. Und es wurde ja sogar gemunkelt, dass sich Daft Punk vielleicht nochmal zusammentun. Haben sie nicht gemacht, aber auch so natürlich eine beeindruckende Reihe an Leuten, die da präsent war. Es ist ein lebendiges Erbe, was damit gefeiert wurde. So hat der künstlerische Leiter der Olympiade das ausgedrückt. Aber wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet in Frankreich elektronische Musik so eine große Nummer geworden ist?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil er eigentlich historisch betrachtet sehr wenig dafür gesprochen hat. Wenn man so in die 70er, 80er Jahre hineinschaut, ne, ein paar Nischenphänomene jetzt, also ohne despektierlich sein zu wollen. Abgesehen davon ist ja Frankreich nicht wirklich ein großer Akteur auf der popmusikalischen Weltkarte gewesen. Und gerade im Bereich dieser elektronischen Musik, der elektronischen Tanzmusik dann, ja, kommt es zu einer Konstellation, die dann eben im Zuge der 90er Jahre dazu führt, dass Frankreich zu einem dieser großen Orte wird und Paris dann eben auch neben Orten wie eben Detroit, Chicago, Berlin, aus deutscher Sicht natürlich auch, dann zu diesen ganz entscheidenden Standorten wird, wenn es darum geht, elektronische Musik zu thematisieren.
Was denn immer so ein bisschen die Sprache, die Frankreich da zurückgehalten hat. Also diese KünstlerInnen, an die wir jetzt eben denken, die in den 90ern dann die elektronische Popmusik groß gemacht haben, eben sowas wie Daft Punk Air zum Beispiel, da wurde ja immer auf Englisch gesungen oder es wurde halt im French House gar nicht gesungen.
Genau, das ist ja das wirklich interessante Paradox, wenn man sich die Entwicklung in der elektronischen Musik anschaut. Historisch betrachtet wird ja immer wieder dieses Sprachproblem ins Feld geführt, dass man sagt, ja, also na, da kann man Rock, da kann man Popmusik auf Französisch nicht wirklich außerhalb des französischsprachigen Raums dann vertreiben und ganz nach vorne bringen oder ganz fest verankern, weil einfach diese Sprachbarriere auch zu stark wäre, dass die Leute da keinen Zugang zu hätten. Sowas wie Chanson, was dann natürlich per Definition im auf Französisch gesungen werden muss, würde dann eben wieder so eine eigene kleine Randnische nur abdecken. Aber so die große Bedeutung im popmusikalischen Bereich könnte man damit nicht erreichen. Jetzt haben wir dann in den 90er Jahren diese interessante Entwicklung, dass die Politik ja aktiv auch eingreift, genau in diesem Bereich, ne, und eben vorschreibt, dass in den öffentlichen Medien, im öffentlichen Raum, ne, im Sprachgebrauch, dann aber auch ganz dezidiert bei der musikalischen Verbreitung, ne, vor allem im Radio seinerzeit, 40% französische Sprache beziehungsweise französische Produktionen dann auch präsent sein müssen. Was dann jetzt in der Rückschau gerade eben auch diesen damals beginnenden französischen Hip-Hop sehr stark nach vorne gebracht hat. Aber auf der anderen Seite sieht man dann sehr, sehr schön, dass parallel dazu die elektronische Musik sich eben nach vorne bringt und genau wie Sie richtig gesagt haben und was ja auch wenig überraschend ist, auf der einen Seite ganz ohne Text auskommt, wenn wir von House und Techno sprechen. Und dann, sobald es dann mehr in die Songstrukturen hineingeht, dann plötzlich überraschenderweise ganz stark auf Englisch arbeitet. Das heißt, dieses Sprachproblem scheint ja gar nicht wirklich irgendwie der Hebel zu sein, ne, um da eine Erklärung zu suchen. Das Interessante ist aber, dass, wenn man sich jetzt gerade, was Sie erwähnt haben, Daft Punk und er anschaut, ne, dort eben auf der nicht musikalischen Ebene, sei es über die visuelle Gestaltung, sei es einfach auch über das textuelle Element, ganz stark darauf sozusagen immer wieder hingewiesen wird, dass man ja französisch sei. Das fand ich also sehr, sehr spannend, gerade so die frühen Air-Publikationen, ne, die Releases, die dann um eben auch die Moon Safari, ne, das Moon Safari-Album, entstehen, dass da ja wirklich auch ein ganz geschlossenes Artwork wirklich, ne, so ein ganz stringentes Artwork verwendet wird und auch immer wieder dieser Hinweis mit abgedruckt wird, French Band.
Ist es das dann vielleicht auch so ein bisschen, also wir verbinden ja Frankreich oft auch eben durch die Modegeschichte mit was sehr ästhetisch ansprechendem, elegantem, schickem. Ist das dann diese French Touch so ein bisschen, dass das mit in die Musik reinspielt, eben auch dieses Ästhetische irgendwie, was es dann so sehr französisch macht?
Würde ich schon sagen, ne, dass das auf einer Ebene, nämlich auf dieser die Musik begleitenden Ebene, sicherlich dann auch so im atmosphärischen Bereich, aber der ist ja dann, wenn man rein musikalisch denkt, immer auch sehr flexibel umdeutbar. Ne? Das heißt, dass man auf dieser diskursiven Ebene schon ganz stark von verschiedenen Akteuren aus, von innen wie auch von außen, außer von Frankreich, dann eben darauf hingearbeitet hat, das Ganze, ne, in diesem Sinne etwas ja aufzuladen mit Bedeutung. Und da Sie die Mode erwähnen, ne, ist es ja auch ein ganz interessanter Umstand, dass schon sehr früh eben auch Produzenten und DJs aus dieser Szene dann mit den ja weltweit schon bekannten, ne, Modehäusern, gerade auch der Haute Couture, dann zusammengearbeitet haben, oft dann sozusagen den Soundtrack für den Catwalk zu produzieren und da natürlich genau das, was Sie ansprechen, ganz nach vorne bringen und ganz stark in den Vordergrund rücken, diese ja Glamour, Eleganz, ne, diese Weltläufigkeit, was eben dann irgendwie ja klischeehaft im guten und schlechten Sinne mit Frankreich verbunden wird.
Ja. Also hat man da auch so ein bisschen mit quasi dem Blick von uns von außen auf Frankreich, diesen ja auch sehr romantisierenden Blick, ja auch gespielt quasi in der Vermarktung des Ganzen.
Genau, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das eben auch in allen Dokumentationen und auch den schon bereits existierenden Untersuchungen zu dieser Phase, zu diesem Phänomen, ganz klare Hinweise darauf findet. Und das wird auch gar nicht versteckt, das finde ich auch sehr interessant, dass der Umgang damit dann auch ein sehr entspannter ist. Also wenig dogmatisch, dass man sagt, also es gibt eigentlich gar keine Diskussion, ob man jetzt irgendwelche Ideale eines Underground der Frühphase verraten hätte damit zum Beispiel, sondern relativ selbstverständlich sagt, ja, Marketing-Elemente, ne, wurden dann sehr glücklich gewählt und die haben dann gegriffen. Allein schon dieser Begriff oder dieses Etikett French Touch, ne, oder French Touch, das musste ja dann irgendwo auch mit einem Akzent eigentlich versehen werden, um klarzumachen, es ist auf Englisch der Slogan, aber er soll natürlich irgendwie urfranzösisch oder etwas Urfranzösisches mit ausdrücken. Den hat man ja dann eben auch, ne, überall angebracht. Ganz ikonisch sind ja dann diese Flieger-Bomberjacken geworden, die eben dann auch getragen wurden im Umfeld der Events, der Veranstaltungen Anfang der 90er Jahre, die das Label F.com, Neugründung in dieser Zeit, dann eben auch organisiert hat. Und wie es dann hieß, we give a French touch to house, um eben ganz klar zu machen, also was hier passiert, ist gewissermaßen auch, ne, eine Prägung, die wir jetzt auch ausdeuten wollen.
Also wir haben so als quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass das so ein weltweiter Erfolg geworden ist, die französische elektronische Musik, haben wir, Sie haben erwähnt, einmal diese auch politischen Grundvoraussetzungen. Wir haben dieses clevere Marketing. Gab es noch was anderes, was in diesen Erfolg mit reingespielt hat?
Ganz sicher braucht man natürlich auch die Qualität. Also das ist ja etwas, wobei ich mich da natürlich sehr stark zurückhalten würde oder will mit Erklärungen. Das dann auszudeuten, ist ja irgendwie fast schon vermessen. Aber man stellt eben fest, dass da sehr, sehr viel Talent in sehr, sehr glücklicher Form aufeinander traf und dazu ja zusammengearbeitet hat, sich gegenseitig da inspiriert und befruchtet hat. In so historischen Rückschauen auf diese Zeit, ne, ist es schon auffällig, dass sich da alles sehr stark auch auf den Raum Paris konzentriert. Also, dass man zwar von Frankreich spricht die ganze Zeit, aber eigentlich das Phänomen sehr, sehr stark eben auch zentralisiert und lokal verdichtet ist. Und wo dann eben auch gesagt wird, auf der einen Seite, ne, hat man eben, ne, so dieser eher House-Techno-Bereich, ne, der dann im Viertel von Bastille einfach sein Epizentrum hatte, ganz stark konzentriert, oder die von Ihnen schon erwähnten Air, auch Phoenix, ne, das sind ja dann alle Schulfreunde, ne, die aus Versailles, dann aus dem Vorort, ne, dann eben auch wieder schon, wird dann auch im Rückblick immer sehr schön romantisiert, ne, in diesem noblen, ne, Vorort, der eben auch für, ja, einer vergangenen französische Größe und Glanz steht, gewissermaßen die Schulbank gedrückt haben, sich dann in Indie-Bands ausprobiert haben, um dann eben verschiedene Bereiche, die einen bleiben bei den Gitarren, die anderen gehen dann eher rüber zu den Synthesizern und Samplern und den Computern rüber, sich da eben dann musikalisch ausprobieren und dann ihre Entwicklung nehmen.
Was ich einen total interessanten Aspekt in Ihrem Text fand, über den ich vorher noch nie nachgedacht habe, dass diese Hochzeit der französischen Elektromusik Mitte der 90er, dass das zusammenfällt mit der Eröffnung des Eurotunnels. Was hat das für eine Rolle gespielt?
Das ist auch eine sehr, sehr spannende, überraschende Kleinigkeit in Anführungszeichen. ich könnte das vielleicht jetzt klar machen, ne, mit der Autobiografie oder mit dem Werdegang von Laurent Garnier, ne, einem der wichtigsten auch DJs und Produzenten, ne, dieser Szene, der dann für den eher klassischen Techno auch steht mit seinen Produktionen und der in den 80er Jahren, ne, aufgrund diverser Lebensumstände nach Großbritannien gegangen ist, dort eben auch diese Acid House Szene kennenlernt, dann nach Frankreich zurückkommt mit diesen vielen neuen verrückten Platten im Gepäck und dann eben auch, ne, zu diesen ersten Pionieren gehört, die in der Frühphase noch irgendwie sehr umständlich per Fähre zwischen der Insel und Frankreich, dem Festland, dann hin und her pendeln und dann eben sagen, das war der entscheidende Moment, als dann dieser Eurotunnel eröffnet wurde und der Eurostar eben wirklich diese Zugverbindung schnell und relativ günstig ermöglicht hat. Das war logistisch ganz entscheidendes Element, um zu sagen, hier konnten Leute hin und her transportiert werden, also DJs von der Insel bringen, die dann wiederum in die Clubs oder auf die Raves in Frankreich gehen können. Umgekehrt eben konnte der französische DJ dann eben, ne, relativ schnell mal kurz, ne, nach England rüber und sich mit den neuesten Platten versorgen. Insofern war das eine wirklich ganz, ganz entscheidende, eben nicht nur Kleinigkeit, ne, dass da dieser Tunnel in Mitte der 90er Jahre auch mit eröffnet wurde.
Ja, und die Journalistinnen und Journalisten von der Insel konnten kurz rüber und sich die spannende französische Elektroszene angucken, über die sie so viel gehört hatten.
Eben, also das ist auch hier, ich finde das jetzt aus der heutigen Sicht vor allem, ne, nochmal faszinierender, wenn man auf die 90er blickt und sagt, das eine, was auch ganz entscheidend immer wieder ins Feld geführt wird, ist ja die Digitalisierung, ne, und dieser Beginn von, ja, Internet, ne, was man damals eben, ne, in dieser Form dann so entwickelt hat, ne, noch sehr rudimentär aus heutiger Sicht, aber eben auch schon neue Möglichkeiten der Verknüpfung, der Verbindung, der Vernetzung und Kommunikation, die entstehen, aber gleichzeitig wirklich ganz in dem Sinne erdgebunden und ganz physisch materiell gedacht, dass die Leute von A nach B kommen konnten, in einer anderen Form als vorher, durch eben so einen Tunnel und eine Zugverbindung.
HW Mecker, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr spannend.
Hat mir Spaß gemacht, freut mich sehr.
Corso. Kunst und Pop.